Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext für unser diesjähriges Pfingstfest lesen wir die Verse Hesekiel 36, die Verse 26 und 27. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ein bayerischer Spruch sagt über Pfingsten, heit gibt's nix und heit kimmt nix, qua Christkind und qua Osterhas, heit kimmt grad der Heilige Geist. Auf Deutsch, an Pfingsten kommt nix, kein Christkind, kein Osterhase, an Pfingsten gibt's auch nichts, keine Geschenke wie an Weihnachten oder Ostern, an Pfingsten kommt nur der Heilige Geist. Offensichtlich ging es dem Urheber dieses Ausbruchs wie vielen anderen Zeitgenossen auch. Er konnte sich unter dem Heiligen Geist nicht viel vorstellen. Für ihn ist der Heilige Geist so gut wie nichts. Dabei müsste, wenn wir ganz persönlich denken, als Christen und als Gemeinde, für uns Pfingsten sogar der höchste und wichtigste Feiertag des Jahres sein. Da bekommen wir, ganz anders als der bayerische Spruch sagt, am meisten. Da kommt weit mehr zu uns als das Christkind oder die Weihnachtsgeschenke oder der Osterhase. Und den geistlichen Wert des Osterhasen lassen wir eh lieber mal beiseite. An Pfingsten kommt der Größte, der überhaupt kommen kann. An Pfingsten kommt Gott selbst zu uns, um Wohnung in uns zu nehmen. An Pfingsten kommt die Kraft des lebendigen, des allmächtigen Gottes in unser armes, kleines, schwaches Leben, um uns umzugestalten zu Menschen, die nach seinem Willen ihm zur Ehre und zum Wohlgefallen leben. Für unser Leben als Kinder Gottes und als Gemeinde Jesu ist Pfingsten so gesehen noch wichtiger als Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Himmelfahrt. Denn an all diesen anderen Feiertagen erinnern wir uns an Ereignisse, in denen Gott objektiv zu unserem Heil gehandelt hat. Da hat Gott in der Wirklichkeit dieser unter unsichtbaren Welt Fakten geschaffen. Aber all diese Fakten, die wir an den anderen großen kirchlichen Feiertagen bedenken, sind zunächst einmal außerhalb von uns geschehen. Die haben bis Pfingsten alle noch nichts mit uns persönlich zu tun und mit unserer Gemeinde. Erst mit Pfingsten wird's ganz persönlich für uns. An Pfingsten sind wir direkt und unmittelbar betroffen, denn seit Pfingsten fügt der Heilige Geist den Leib Christi zusammen. Es ist jedes Mal ein neues Pfingstereignis. Das wäre ja ganz falsch, wenn wir denken, dass Pfingsten nur ein einziges Mal geschehen ist vor 2000 Jahren. Pfingsten geschieht mehr oder weniger jeden Tag aufs Neue, wo immer Menschen zum Glauben an Jesus finden, wo Menschen durch die Kraft des Heiligen Geistes zum Leib Christi dazugefügt werden und wo Menschen in dem Moment, wo sie ihr Leben Jesus übergeben, der Heilige Geist in ihnen Wohnung nimmt. Da ereignet sich jedes Mal aufs neue Pfingsten für Menschen ganz persönlich. Denn wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, dann nimmt der Heilige Geist Wohnung in uns und wir erleben unser ganz persönliches Pfingstfest. Und alles, was an den anderen Tagen geschehen ist, Karfreitag, Ostern, Weihnachten, Himmelfahrt und so weiter, das gewinnt erst dann in dem Augenblick für uns ganz persönlich Bedeutung. Bis dahin war es nur eine objektive Wirklichkeit, jetzt wird es unsere Wirklichkeit, unser Heil, unser Leben. Und nun wohnt Gott mit seinem Geist und seiner Kraft in uns. Bis dahin wohnt ja nicht der Geist Gottes in uns, sondern unser Eigenwille. Bis dahin sind wir nicht unter der Herrschaft Gottes, sondern unter der Herrschaft der Sünde. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes wird nun unser Leben total verwandelt. Ihr habt gesehen, das Thema der Predigt deshalb Totalverwandlung durch den Heiligen Geist. Totalverwandlung durch den Heiligen Geist. Bevor wir uns nun dieser Totalverwandlung zuwenden, noch ein kurzer Blick auf den, der diese Totalverwandlung in uns schafft, den Heiligen Geist. Die Formulierungen vom Ausgießen des Heiligen Geistes, etwa in Jesaja 44,3 oder Joel 3,1, führen dazu, dass sich viele unter dem Heiligen Geist ein unpersönliches Etwas vorstellen. Oder wenn Jesus seine Jünger anhaucht und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist, dann wirkt das so wie eine Übertragung einer unpersönlichen Kraft. Die Bibel lehrt uns insgesamt aber etwas ganz anderes vom Heiligen Geist. Er ist eine Person der göttlichen Dreieinigkeit. Er ist schon bei der Schöpfung mit dabei. Bruder Heinrich Becht hat am letzten Sonntag kurz darauf hingewiesen, wir lesen 1. Mose 1, Vers 2, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da ist der Geist da. Schon im ersten Kapitel der Bibel, das ist ganz interessant, sehen wir in der Schöpfung alle drei Personen der Dreieinigkeit miteinander am Werk. Gott sprach. Gott ohne nähere Bestimmung ist immer der Vater. Den Geist sehen wir über dem Wasser schweben und der Sohn, erste Frage heute Morgen, wo kommt der Sohn vor? Hat einer einen Tipp?
Neues Testament, lasst uns Menschen machen.
Ja, er spricht, denkt, ich gebe euch einen ganz heißen Tipp, Johannes 1. Am Anfang war das Wort, Gott war das Wort, der Logos. Wenn Gott spricht, dann geschieht dieses Wort, dann ereignet sich der Logos Jesus Christus und dann ist dieses Wort am Werk, nämlich Jesus in Person, durch den alles gemacht ist und es ist nichts, was gemacht ist, was nicht durch ihn gemacht ist. Verstehen wir, das Schöpfungsakt. Jesus, das Wort Gottes. Also, Gott, der Vater, der Geist über dem Wasser und Gott spricht. Jesus, der Logos, das Wort Gottes. Alle drei miteinander. Wir sehen den Heiligen Geist in der Bibel häufig als bewusst und zielgerichtend handelnde Person. Ich habe nur ein paar Stellen beispielhaft rausgezogen. Der Geist straft, der Geist redet, der Geist Gottes treibt, der Geist Gottes lehrt und erinnert. Johannes 14, 26. Lehren kann nur eine Person, niemals eine unpersönliche Kraft. Überhaupt schon der Begriff Geist. Wie soll ein Geist eine unpersönliche Erscheinung sein? Der Begriff Geist im konkreten Sinne bezieht sich immer auf persönliches Bewusstsein. Und als solcher leitet uns der Geist in die ganze Wahrheit. Er ist Beistand, er ist Tröster. Ja, er ist der Christus in uns. Auch darauf hatte Bruder Becht letzten Sonntag schon kurz hingewiesen zu Johannes 14, 18. Ganz wichtige Stelle, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Jesus sagt, ich gehe zum Vater. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Moment, gerade hat er gesagt, er geht. Jetzt sagt er, kommt zu euch. Durch den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist ist so sehr die Person Jesu, dass er, wenn er den Geist schickt, sagen kann, ich komme zu euch. Sagt Jesus im Blick auf den Heiligen Geist, den er senden will. Es ist deshalb auch richtig, wie Bruder Becht zitiert hatte, dass wir weitestgehend für den Heiligen Geist auch Jesus sagen können. In den Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, zwischen Himmelfahrt und der Wiederkunft Jesu, ist der Heilige Geist die Person, in der Jesus unter uns wohnt. Wenn wir es innerhalb der göttlichen Dreieinigkeit strikt unterscheiden wollten, dann müssten wir sagen, Jesus ist gar nicht hier. Der sitzt seit Himmelfahrt zu Rechten des Vaters Und wir haben ihn immer in der Gestalt, in der Person des Heiligen Geistes unter uns. Darüber kann nach dem klaren Zeugnis der Heiligen Schrift, soweit ich das sehe, kein Zweifel bestehen. Und genauso lesen wir es in 2. Korinther 3, 17, folgender: Der Herr aber ist der Geist. Haben die gleiche Identität. Der Vater und der Sohn sind eins. Die haben wir auch mit dem Heiligen Geist. Der Herr aber ist der Geist. Muss ja auch so sein, sonst hätte Jesus seine Verheißung gar nicht wahrgemacht. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, würde gar nicht stimmen. Wäre ja gar nicht so, er wäre ja im Himmel, zur Rechten des Vaters. Es stimmt, weil er in der Person des Heiligen Geistes in uns und bei uns ist. Dass der Heilige Geist eine konkrete Person ist, das wird als nächstes auch an der Sprache sichtbar. Da muss man jetzt aber ein bisschen genauer hingucken. Wir brauchen ein klitzekleines bisschen Sprachkunde, aber nicht viel. Nur den Hinweis, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem grammatischen und dem tatsächlichen Geschlecht. Ich erkläre es. Beispiel: Das Kind hat welches grammatische Geschlecht? Das Neutrum. Ich habe aber noch nie in meinem Leben ein sächliches Kind gesehen. Also wir merken, das Neutrum kann nicht das wirkliche Geschlecht des Kindes wiedergeben, sondern welche zwei anderen Geschlechtsformen kommen als tatsächliches Geschlecht in Frage für das Kind? Entweder das Kind ist ein Junge, dann ist sein tatsächliches Geschlecht männlich, oder das Kind ist ein Mädchen, dann ist sein tatsächliches Geschlecht weiblich, obwohl das Kind grammatisch immer sächlich ist. Ja? Das ist ganz wichtig. So ist nämlich in der Bibel mit dem Heiligen Geist ganz interessant und ganz aussagekräftig: Das grammatische Geschlecht des Heiligen Geistes in der hebräischen Sprache des Alten Testaments ist weiblich. Das nehmen unsere Feministinnen mit Hochgenuss zur Kenntnis und machen eine heilige Geistin draus. Was das für ein Blödsinn ist, habe ich am Computer gemerkt, nicht mal der Heilige Geistkind, nicht mal das Rechtschreibprogramm an meinem Computer kennt so einen Blödsinn. Die Bibel noch viel weniger. In der griechischen Sprache des Neuen Testaments ist das grammatische Geschlecht vom Geist sächlich, wie das Kind. Wenn das Neue Testament aber in Personal- oder Demonstrativpronomen spricht, er oder jener, dann verwendet die Bibel wie beim Vater und beim Sohn das männliche Geschlecht. Und dann wird deutlich, dass das grammatische Geschlecht mit dem tatsächlichen nicht übereinstimmt. Wir sehen ganz deutlich, der Heilige Geist ist keine neutrale Sache oder Geistkraft, sächlich oder weiblich, er ist eine Person, von der die Bibel wie vom Vater und vom Sohn in männlicher Form redet, ob es den Feministinnen passt oder nicht. Wir haben aber noch einen Hinweis in der Bibel, dass der Heilige Geist keine unpersönliche Geistkraft ist, sondern Person und als solche eine konkrete leibliche Gestalt annehmen kann. Wir haben den Hinweis darauf sogar in unserer Kirche deutlich sichtbar. Bruder Lehmann guckt schon in die richtige Richtung, bewusst oder unbewusst, ja. Ich sage immer etwas salopp, unser Taubenfenster, damit man weiß, was gemeint ist. Ist nicht geringschätzig gemeint. Zur klaren Definierung einfach, welches Fenster in der Kirche ich damit meine. Alle vier Evangelien berichten wie Johannes 1,32: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren und er blieb auf ihm. Johannes schaut. Da ist also was Konkretes, was man mit den Augen sehen kann. Und Lukas ist Kapitel 3, Vers 22, wir haben es in der Lesung gehört, noch genauer. Und es geschah, schreibt Lukas, nämlich bei der Taufe Jesu, dass der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg. Johannes konnte den Heiligen Geist in leiblicher Gestalt auf Jesus herabkommen sehen. Genau so steht es da. Dabei ist im Reden von dieser Erscheinung, deshalb habe ich es auch an die Wand geworfen. Jetzt sieht man nur das Gelb nicht, weil die Birne hat heute wieder einen Gelbstich sich entschieden zu fabrizieren. Das Wie wäre eigentlich als einziges Gelb hervorgehoben. Da sehen wir nämlich die Unterscheidung. Es heißt, er kam in leiblicher Gestalt. Er kam nicht, wie wenn er einen Leib hätte. Er hatte einen Leib. Es sind im Griechischen zwei Worte, leiblich und Gestalt, die beide unabhängig voneinander sagen, da war eine sichtbare leibliche Erscheinung und Gestalt. Seine Gestalt aber wird nicht konkret beschrieben, die wird jetzt verglichen. Jetzt kommt das Wörtchen wie. Das ist deutlich, der Heilige Geist ist keine Taube, er kam auch nicht in Gestalt einer Taube, sondern es gibt jetzt irgendetwas an dieser Erscheinung, die mit dem Wörtchen wie mit der Taube verglichen wird. Was genau, wissen wir nicht. Aber entscheidend, er kommt in leiblicher Gestalt auf Jesus herab. Heilige Geist, eine konkrete Person der göttlichen Dreieinigkeit. Und diese Person kommt auch auf uns und in uns in dem Moment, in dem wir unser Leben dem Herrn Jesus anvertrauen. Und damit wollen wir nun nach diesem mehr theologischen Teil, der aber auch wichtig ist, dass wir ein bisschen Verständnis vom Heiligen Geist haben, kommen wir nun von der Person zum Werk des Heiligen Geistes, nämlich zu unserer Totalverwandlung. Das ist schon eine spannende Sache, liebe Geschwister. Wir hatten ja neulich den höchst spannenden und aktuellen Vortrag von Dr. Beck zum Thema Organtransplantation gehört. Im Internet kann man zum Thema Transplantation lesen und auch sonst wird dies allgemein gelehrt. Am 3. Dezember 1967 führte ein südafrikanisches Transplantationsteam unter der Leitung von Christian Barnard die weltweit erste Herztransplantation durch. Der Patient überlebte die Operation 18 Tage. Dabei ist das, zumindest was die Angabe der ersten Herztransplantation anbelangt, ganz falsch. Herztransplantationen gibt es seit 2000 Jahren am laufenden Band. Gell, erstaunt er. Habt ihr gar nicht gewusst. Und die Patienten überleben das nicht nur jämmerliche 18 Tage, die leben mit diesem neuen Herzen ewig. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer seit 2000 Jahren diese Herztransplantationen macht und das noch bei 100%iger Erfolgsquote. Ich sehe es euch an, ihr wisst schon. Kein geringerer als der lebendige Gott selbst. Da sind wir beim Predigtext wieder. Vers 26, 27, Hesekiel. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Zu allen Zeiten haben sich Religionsstifter, Philosophen und Weltverbesserer den Kopf zerbrochen, wie man den Menschen verbessern könnte. Aber alle sind gescheitert, keiner hat einen greifbaren Rat gefunden. Und da meldet sich der lebendige Gott selbst zu Wort und sagt, ich mache aus euch neue Menschen. Ich gebe euch ein neues Herz, ich gebe euch einen neuen Geist. Dabei meinen das Herz und der neue Geist das Gleiche. Auch auf dieses interessante Detail hatte Dr. Beck indirekt schon hingewiesen in seinem Vortrag. Er hat nämlich gesagt, dass er in der Bibel wenig zum Organgehirn findet. Und tatsächlich, das Organgehirn kommt in der Bibel wahrscheinlich gar nicht vor, soweit ich das sehe. Wenn überhaupt, dann kommt der Kopf vor. Aber der Kopf ist in der Bibel das Symbol für Vorrangstellung, hat mit dem Gehirn eigentlich in der Bibel gar nichts zu tun. Was bei uns der Kopf mit dem Gehirn ist, nämlich der Ort des Denkens und Wollens, das ist in der Bibel das Herz. Das sehen wir beispielsweise auch daran, wenn Jesus sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken. Im anderen Teil müsste Jesus ja sagen, aus dem Gehirn kommen böse Gedanken. Aus unserem Kopf entspringt allerlei Unsinn. Die Bibel aber sagt, aus dem Herzen. Das Herz ist in der Bibel der Sitz des Geistes, des Denkens und des Wollens. Wer deshalb ein neues Herz bekommt, der hat damit automatisch einen neuen Geist, dessen Denken und Wollen hat sich vollständig verändert. Mit einem gewaltigen Paukenschlag hat unser neues Leben in Jesus begonnen. Vielleicht haben wir ihn gar nicht gehört, aber war da. Gewaltiger Paukenschlag, der Heilige Geist ist in unser Leben eingezogen. Er hat unser dickes, altes, fettes Ich am Schlawittich gepackt und vom Thron runtergenommen, in die Ecke gestellt. Da hockt es jetzt in der Ecke und schmollt. Und es wirkt der Totalverwandlung unseres Lebens durch die Kraft des Heiligen Geistes hat begonnen. Der bekannte Evangelist Ernst Modersohn, der beschreibt das so: Dann machen wir uns keine Sorgen mehr um unser kurzes Erdenleben, sondern wir vertrauen getrost unserem Vater im Himmel, der alle unsere Bedürfnisse kennt und der alle unsere Gebete hört und erhört, wenn sie nach seinem Willen sind. Dann sind uns die Dinge des Reiches Gottes nicht mehr uninteressant und gleichgültig, sondern dann geht unser ganzes Sehnen und Flehen darauf, dass sein Name verherrlicht werde und sein Reich komme und sein Wille geschehe. Ernst Modersohn war um die Jahrhundertwende und zu seinen Lebtagen, aktiven Tagen, einer der wichtigsten, prägendsten Gestalten in Deutschland. Ganz besonders vollmächtig gesegneter, vom Herrn gebrauchter Evangelist. Viele wichtige Bücher geschrieben. Allerdings geschieht diese Totalverwandlung, von der auch Modersohn spricht, nicht auf einen Schlag. Sie ist ein lebenslanges Geschehen, das wissen wir alle. Es wäre so leicht und so schön anders, gell? Aber wir erleben es, es ist ein Wechsel von Fortschritten und Rückschritten, von Siegen und Niederlagen, von Anfechtungen und Rüstungen. Denn wie bei normalen Transplantationen, das hat uns Dr. Beck ja auch sehr anschaulich erklärt, gibt es massive Abstoßreaktionen. Nur sind die in diesem Falle nicht medizinischer, sondern geistlicher Art. Der alte Adam, der ist zwar in die Ecke gesetzt, aber da schmollt er nicht nur, der wehrt sich mit Händen und Füßen gegen das neue Herz. Der merkt nämlich ganz genau, dass dieses neue Herz ganz und gar nicht zu seinem bösen Wesen passt. Ganz im Gegenteil, dieses neue Herz und der neue Geist machen dem alten Adam Stück um Stück den Gar aus. Der wird langsam aber sicher massakriert und das gefällt dem überhaupt nicht. Modersohn meint dazu an anderer Stelle, das ist eine Radikalkur, die Gott mit uns vornehmen will. Aber es geht nicht anders. Das alte Herz muss weggenommen werden. Alles reparieren und kurieren ist da umsonst. Es ist ein steinernes Herz. Der Mensch ist unverbesserlich schlecht. Aber das eben ist das Großartige, dass Gott bei unserer Wiedergeburt den Quell unserer Boshaftigkeit entfernt und uns einen neuen Geist gibt. Damit beginnt das Werk der totalen Erneuerung. Und bei allen Widerständen des alten Willens, des alten dicken Fetts in uns, dicken fetten Ichs in uns, wird das neue Herz den Sieg davontragen. Und daran erkennen wir und die anderen, ob wir wirklich wiedergeboren sind. Das ist nicht nur eine gewaltige Zusage, es ist natürlich auch eine gewaltige Anfrage. Hockt in meinem Leben das dicke, alte, fette Ich wirklich in der Ecke? Oder hockt das immer noch auf dem Thron? Merkt man an meinem Leben, dass hier wirklich eine Totalerneuerung in der Kraft des Heiligen Geistes angefangen hat? Wer nur in geistlichen Niederlagen lebt, wer sein altes Leben ganz und gar nicht in den Griff bekommt, der kann noch kein neues Herz bekommen haben. Der kann nicht wiedergeboren sein. Denn wer wirklich wiedergeboren ist, der führt ein sieghaftes Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe das Bild von Modersohn stehen lassen, denn eben dieser Modersohn hat eines seiner Büchlein geschrieben unter diesem Titel Sieghaftes Leben. Er muss sich interessanterweise gleich als erstes gegen schwärmerische Missverständnisse wehren. Das ist eigentlich die Sprache der Pfingstler, Sieg. Und er muss auch gleich sagen, klingt das nicht schwärmerisch, wenn wir von einem sieghaften Leben reden? Aber er lässt sich zu Recht das nicht nehmen und weist gleich als erstes auf der ersten Seite auf unser Bibelwort hin, als Grundlage für ein sieghaftes Leben. Er schreibt, wenn Gott uns dahin bringt, dass wir in seinen Geboten wandeln und seine Rechte halten und danach tun. Ist das nicht ein Leben von Sieg zu Sieg? Ein Schub von mir, wir machen den Fehler, wenn wir an Sieg denken im geistlichen Bereich, dann denken wir meistens, dass wir als Person oder als Gemeinde über irgendwas anderes den Sieg davontragen. Wenn die Bibel von Sieg spricht, dann meint sie, dass wir über unser dickes, altes, fettes Ich den Sieg davontragen. Das ist der schwierigste Kampf Tag für Tag in unserem Leben. Ist das nicht ein Leben von Sieg zu Sieg, wenn wir Gottes Gebote halten? Seinen Geboten zuwiderhandeln, fährt Moderson fort, seine Rechte nicht halten, das ist ein Leben in Niederlagen. Aber in seinen Geboten wandeln, gehorsam gegen sein Wort und seinen Willen, in der Kraft des Heiligen Geistes, das ist ein Leben von Kraft zu Kraft, von Sieg zu Sieg. Wir wissen, viele sagen, dahin werden wir es nie bringen. Unser Leben wird immer ein sehr unvollkommenes und mit Sünden beflecktes Sein und Bleiben. Von der Sünde loszukommen, das ist unmöglich. Aber wir müssen in der ganzen Schärfe des Wortes Gottes sagen, das ist eine bequeme Ausrede. Das ist eine Entschuldigung, es sich in seinem sündigen Leben voller Ungehorsam gegen Gott gemütlich zu machen und zu sagen, ich kann ja nicht anders. Der Schweizer Pfarrer Walter Lüthi sagte dazu, Christus ist ungehalten, wenn er nicht heute und alle Tage seiner Gemeinde mit seiner Gegenwart im Heiligen Geist dienen darf. Ich zitiere nochmal, Christus ist ungehalten. Jesus hat uns ein neues Herz gegeben. Und deshalb ist Jesus ungehalten, wenn wir dieses neue Herz in unserem Leben jetzt nicht auch kräftig schlagen lassen, wenn wir es mit unserem alten Ego wieder erwürgen und hindern. Entscheidend ist jetzt allerdings die Frage, wie geschieht diese Totalverwandlung unseres Lebens? Wer schafft das? Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Denn wenn wir die Frage nicht korrekt beantwortet haben, dann sind wir tatsächlich zum Scheitern verurteilt, bei allem guten Willen. Auch hier gibt uns Gottes Wort die Antwort ganz klar. Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen. Ich will. Wir können es immer und immer wieder gar nicht genug begreifen. Das Werk der Heiligung ist nicht unser Werk. Es ist das Werk Gottes. Er muss es an uns tun. Aber er will es auch. Er kann es, er wird es. Gott macht's. Wenn wir auf uns schauen, dann merken wir auch unsere edelsten Vorsätze. Tragen nicht weit. Wie einer meiner Lehrer am Anfang des neuen Jahres gesagt hat, der war von meinen schulischen Leistungen nicht befriedigt. Hat gesagt, haben Sie gute neue Vorsätze gefasst fürs neue Jahr? Ich habe ganz mannhaft und tapfer Ja gesagt. War ganz böse und hat gesagt, wissen Sie auch, dass der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert ist. So ist es, wenn wir auf unser eigenes Können und Wollen schauen. Mancher hat in seinem Leben schon gute Vorsätze gefasst und merkt, die bringen ihn nicht weit. Wenn wir auf uns schauen, müssen wir in der Tat sagen, o Herr, das ist unmöglich, dass aus mir ein Mensch wird, der in deinen Geboten wandelt. Es ist unmöglich, dass aus mir ein Mensch wird, der dir zur Ehre leben könnte, an dem du Wohlgefallen haben kannst. Aber du hast gesagt, dass du mich so machst, und dann glaube ich es auch. Es kommt allein darauf an, ob Gott kann, nicht darauf, ob wir geeignet oder ungeeignet sind. Von Michelangelo, dem großen italienischen Bildhauer, wird erzählt, wie er seinen berühmten David gemacht hat. Das ist eine der berühmtesten Skulpturen der Menschheitskunstgeschichte. 1501 erhielt er den Auftrag, eine kolossale Davidstatue zu schaffen. Das Ding ist, die Beine sind noch mit dran, aber der ist nicht ganz körperbekleidet, deshalb habe ich ihn an dieser Stelle abgeschnitten, damit er niemand Anstoß nimmt. Die gesamte Statur ist 5,5 Meter, glaube ich, hoch, aus einem einzigen Block Carrara-Marmor gehauen. 1501 erhielt Michelangelo den Auftrag, eine große Davidstatue zu machen. Stand ihm dieser riesige Carrara-Marmorblock zur Verfügung, der seit Jahrzehnten im Domgarten lagerte. Zuvor waren schon zwei andere berühmte Künstler an dieser Aufgabe gescheitert. Beide hielten den Marmorblock für unbrauchbar. Michelangelo sollte nun das anscheinend Unmögliche vollbringen. Man vermutet, dass die beiden anderen Bildhauer deshalb aufgegeben haben, weil der Marmorblock auf der Seite des linken Armes beschädigt war oder zu schmal, dass er da eine Materialeinbuchtung hatte. Und nun konnte man den Unterarm nicht aushauen. Und Michelangelo löste das Problem, indem er David mit der linken lässig die Schleuder auf der Schulter halten lässt. Dann hat ihn das kaputte Material oder das fehlende unten nicht mehr gestört. Und so schuf Michelangelo aus diesem für untauglich gehaltenen Marmorblock eines der gewaltigsten Kunstwerke der Bildhauerei. Warum sage ich das? Was hat das mit uns zu tun? Wenn Michelangelo aus einem untauglichen Marmorblock ein solch großartiges Kunstwerk schaffen konnte, wie viel mehr dürfen wir es dem lebendigen und allmächtigen Gott zutrauen, dass er aus unserem durch die Sünde angeboren und verdorbenen Leben ein sieghaftes und gesegnetes Leben zu seiner Ehre schaffen kann. Es kommt nicht darauf an, ob wir geeignet sind. Wir alle, die wir da sitzen und der da steht, sind ungeeignet, definitiv ungeeignet. Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass Gott kann und er kann. Und das dürfen wir ihm getrost zutrauen. Das dürfen wir von ihm erwarten. Und darum dürfen wir voller Zuversicht und Erwartung beten: Herr, beweise die Kraft deines Geistes an uns und unserer Gemeinde. Lass an uns die Totalverwandlung durch die Kraft deines Heiligen Geistes geschehen und sichtbar werden. Amen.